Und im Montagsgespräch ein Mann, mit dem man hoffentlich streiten kann. Ich weiß nicht, ob er einen Streitsalon in seinem Haus hat, in dem er arbeitet. Zumindest ist er zuständig für Kultur, Bundes-Europa-Angelegenheit, ist Chef der Staatskanzlei jetzt für das jüdische Kulturerbe zuständig, Honorarprofessor, Blogger und ein Typ einfach. Die Rede ist von Benjamin Emanuel Hoff. Einen schönen guten Tag, Herr Hoff.
Schönen guten Tag.
Geht's Ihnen gut?
Ganz hervorragend.
Sie fühlen sich wohl in Thüringen?
Ja, ich glaube, es ist ja so, ich habe fast 40 Jahre in Berlin gelebt. Und dann stellt man fest, dass man in so eine Gegend zieht, die man nicht richtig kannte, in der man Verantwortung übernehmen darf. Und dann stellt man fest, dass Rechte versuchen, den Begriff Heimat zu besetzen. Und dann denkt man sich so, nee, Thüringen ist doch meine Heimat. Da habe ich doch einen total positiven Zugang als Linker zu. Und insofern würde ich schon sagen, ich bin hier richtig heimisch geworden über die Jahre, die ich hier bin.
Aber die Rechten haben es geschafft. Die haben es geschafft, sich in Thüringen festzusetzen. Oder ist das nur die mediale Wahrnehmung oder unser Empörungspotenzial zu sagen, oh, die Rechten, die sind im Kloster Vesra und die machen hier große Veranstaltungen und die machen unser kleines Thüringen kaputt?
Nee, ich glaube, dass sie überhaupt nicht die Kraft haben, Thüringen kaputt zu machen. Aber es gibt einzelne Orte, wo sie sich festgesetzt haben und das ist ein riesiges Problem. Problem, weil vielfach auch die Zivilgesellschaft und damit meine ich eine ganze breites Spektrum von Kirchen über Gewerkschaften, über Einzelleute, über Initiativen, zum Teil einfach auch ein bisschen Angst haben, was dagegen zu machen und es aber trotzdem tun, das ist das Entscheidende. Und was wir aber eben aus dem Blick verloren haben, ist, dass hinter diesen ganzen Rechten, wo wir immer nur denken, das sind so Schnürstiefel-Faschisten, ziemlich viel Geld steckt und dass auch jemand wie derjenige, der in Kloster Vesra diese Rechtsrockkonzerte macht, damit einfach richtig Geld macht und über dieses Geld wiederum versucht, neue Grundstücke zu kaufen und dagegen was zu tun und auch Wege zu finden, wie wir dafür Sorge tragen, dass Rechtsrockkonzerte als rechte Partys eben keine Einnahmequelle für neue rechte Liegenschaften sind und dass das nicht unter das grundrechtlich geschützte Demonstrationsverbot fällt. Das ist etwas, was der Innenminister, aber auch der Ministerpräsident, der Justizminister gemeinsam versuchen. Und insofern finde ich, ist da die Zusammenarbeit von Bodo Ramelow, Georg Mayer und Dieter Lauinger eine ziemlich gute. Und das ist eben das, was man von der rot-rot-grünen Landesregierung auch erwartet.
Trotzdem bleibt bei mir ein mulmiges Gefühl, ob diese Einheitsfront gegen Recht, dieses Empörungspotenzial, wir ziehen uns alle Fuck AfD T-Shirts an, bedrücken Jutebeutel und sind schon mal per se alle gegen rechts. Und dann ist da nicht die Gefahr, dass die Debatte, die Auseinandersetzung, die inhaltliche auf der Strecke bleibt und viele Menschen nach Verboten schreien und danach, das muss doch der Staat mal, der Hoff und die anderen, der Ramelow muss doch das mal wegmachen, wir wollen diesen rechten Dreck nicht sehen. Das macht das nicht faul?
Na, das eine wie das andere. Ich finde, dass es Empörung gibt, wenn Menschen sich antisemitisch verhalten, ist völlig richtig. Und da will ich eine breitestmögliche Empörung. Da will ich übrigens auch eine Empörung, egal ob es ein klassisch rechter Antisemitismus ist, ob es ein islamistisch geprägter Antisemitismus ist oder eben auch eine als Israel-Kritik getarnte Antisemitismus. Gleichzeitig ist nicht jeder, der beispielsweise ein positives Verhältnis zur Heimat hat, so wie ich beispielsweise, ein Rechter, nur weil Linke denken, dass der Begriff Heimat unrettbar verloren ist. Und ich finde, dass man übrigens auch Sorgen haben darf und dass man die auch mal doof formulieren kann, ohne dass einem gleich unterstellt wird, man sei ein Rechter. Weil Menschen können einfach auch schlicht und einfach Sorgen haben. Der Punkt ist, das viel gefährlicher ist, dass unter dem Deckmantel Menschen hätten Sorgen, Parteien wie die AfD rechte Positionen beziehen und in einer Form, die nach einem ganz einfachen Strickmuster verläuft. Ich sage etwas, was überhaupt nicht zulässig ist. Und wenn ich dann kritisiert werde, dann rufe ich, oh, das ist ja Denkverbote, hier versucht uns jemand die Redefreiheit zu nehmen. Und dann rudere ich auch ein bisschen zurück. Aber der Begriff ist eigentlich gesetzt und so wird das Terrain dessen, was man sagen darf, immer größer und immer größer. Und irgendwann kann man nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich eine klassische NPD-Nazi-Position und was ist das, was die AfD macht. Und ich glaube, dass das im Wesentlichen identisches Gedankengut ist, nur dass die AfD es in bürgerlicherem Gewand versucht rüberzubringen. Aber Herr Höcke ist für mich ein in der Wolle gefärbter Nationalsozialist und so tritt er auch auf.
Trotzdem, wo ist die Grenze? Weil dass jemand rechts ist, rechtskonservativ, rechtsfront, das sind ja so Bestimmungen im Parlament, ist ja, könnte ja mal per se demokratisch sein in dem Gedankenbild, in diesem Bild. Wo ist für Sie denn eine Grenze? Wo ist Ihnen nicht mehr rechts? Die CDU war ja auch mal rechts, oder ist es noch, oder ist konservativ? Das ist ja das Gegenstück zu links, meinetwegen. Aber wo sind Grenzen, wo Sie sagen, das ist menschenverachtend, das ist ja auch justiziabel, das ist gegen Ihre Werte? Wo sind die Grenzen? Sind die klar zu ziehen?
Also die sind nie ganz klar zu ziehen, ist auch gut so. Aber ich habe zum Beispiel überhaupt nichts gegen einen guten nationalen Konservatismus, der in der CDU verankert ist. Warum auch nicht? Ich kann mich auch gut mit jemandem streiten, der asylrechtlich eine andere Auffassung hat als ich. Mhm. Der Punkt ist, wenn jemand antisemitisch argumentiert, wenn jemand das, was wir als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen, wenn jemand demokratische Institutionen in Frage stellt, dann sind für mich Grenzen erreicht, wo ich sage, ich kann dir zwar weiter zuhören, ich kann auch argumentieren, warum deine Auffassung nicht richtig ist, aber die Durchsetzung deiner Position möchte ich verhindern. Das heißt, ich möchte nicht, dass, wenn du demokratische Institutionen in Frage stellst, wenn du sagst, Verfassungsgerichte sind mir egal, die Presse soll nicht mehr frei berichten, das sei alles Lügenpresse, dann möchte ich nicht, dass diese Position von dir jemals dazu kommt, in eine machtvolle Position zu kommen, weil wenn du die Macht hast, die Lügenpresse abzuschalten, dann wirst du es tun und das will ich verhindern.
Das ist, das sind ja alles Gedankenspiele. Irgendwann gibt es ja auch eine Grenze, wo körperliche Gewalt ins Spiel kommt.
Gar nicht unbedingt. Das ist auch ein Teil davon, aber jemand wie Viktor Orban in Ungarn beispielsweise, der hat das Verfassungsgericht faktisch außer Kraft gesetzt. Den Rundfunk als öffentlichen Rundfunk faktisch außer Kraft gesetzt, ohne dass er dafür körperliche Gewalt angewendet hat, sondern er hat die demokratischen Verfassungsinstitutionen der Form halber bestehen lassen, aber sie ihrem Geist und Kern enthüllt. Und das ist das, womit wir derzeit zu tun haben. Das nennt Ivan Kastev die illiberale Demokratie, das heißt eine Demokratie, die in ihren Institutionen noch formal vorhanden ist, aber nicht mehr dem Sinngehalt und dem Inhalt nach. Und das ist, glaube ich, die viel heftigere Auseinandersetzung, mit der wir zu tun haben, als das, was wir in den 90er Jahren mit diesem Prügel-Nazi als tatsächlich relevantes Phänomen haben, ohne dass ich sagen will, dass wir das in Thüringen nicht auch an vielen Orten noch hätten. Aber das gesellschaftliche Klima wird aus meiner Sicht derzeit vor allem durch einen bestimmten Gedankenraum bedroht, in dem es eben zulässig ist, Verfassungsgerichte, Parlamente, aber auch im öffentlichen Rundfunk oder eben so ein tolles freies Radio wie das, in dem wir uns gerade befinden, in Frage zu stellen und zu sagen, nur weil die eine Meinung haben, die einige nicht gefällt, sei es gleich eine Lügenpresse oder man müsse die eben aus den Quasselbuden raustreiben.
Ja. Der Systemwechsel oder die Aushöhlung des Systems, des demokratischen Systems, muss also nicht zwingend durch einen Umsturz, durch Gewalt passieren, sondern es kann auch schleichend passieren. Verstehe ich das richtig?
Absolut.
Das heißt, wie sind wir da in Europa gerade? Also jetzt Ungarn ist ja ein sehr schlechtes Beispiel und ein gutes Beispiel, aber wie ist es mit der Postdemokratie in unseren europäischen Institutionen und vielleicht auch der Verfasstheit der europäischen Idee als Wirtschaftsraum oder tatsächlich als politischer Raum?
Das ist eine große Frage, die ich versuche mal in zwei Teilen zu beantworten. Das eine ist die demokratische Verfasstheit. Wir sehen eben in Ländern wie Ungarn, Polen, auch der Slowakei genau die Phänomene, über die ich gerade am Beispiel von Viktor Orban gesprochen habe. Wir sehen aber auch in Österreich beispielsweise in einer Koalition aus einer klassisch konservativen quasi CDU-Schwesterpartei mit der FPÖ, also einer rechtspopulistischen Partei mit einer langen Tradition, die Jörg Haider etc. eben auch namentlich umfasste. Da ist jemand, der eben genau den öffentlichen Rundfunk so sieht, wie ich es eben beschrieben habe, als eine Quasselbude, Lügenpresse, trägt jetzt im Wesentlichen Verantwortung und versucht darauf Einfluss zu nehmen, indem eben Redakteure unter Druck gesetzt werden, indem Journalistinnen und Journalisten nicht mehr genau wissen, ob sie tatsächlich ihre freie Position als Redakteure ausüben dürfen. Das ist ein Problem. Und zwar in unserem Nachbarland. Wir haben auf der anderen Seite aber eben auch ein Volksbegehren in der Schweiz gehabt, wo 2/3 der Leute gesagt haben, ja, wir wollen diesen öffentlichen Rundfunk, weil er Qualitätsrundfunk ist. Und wir wollen dafür auch entsprechend Geld bezahlen, weil es richtig ist. Und das ist ein ganz ermutigendes Zeichen. Wir haben aber in Dänemark, um beim öffentlichen Rundfunk zu bleiben, im Kern eine Außerkraftsetzung der öffentlich finanzierten Rundfunkstruktur mit massiven Einsparungen, was ein großes Problem ist. Das andere ist das Thema europäische Idee. Die Europäische Union war von ihrer Gründung her eine europäische Wirtschaftsunion. Und so ist sie auch verfasst. Unser Kampf für eine europäische Sozialunion, unser Kampf für mehr Rechte für das Europaparlament, für eine europäische Arbeitslosenversicherung etc. ist immer eine, die sich mit der Grundkonstellation der EU quasi systemfremd auseinandersetzen muss. Und insofern.
Was heißt systemfremd?
Na, weil der Gencode der Europäischen Union ist quasi der der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Der Montanunion Union und dem, was genau. Wir als Binnenmarkt.
Richtig. Und insofern sind diejenigen, die für eine, die im Prinzip für einen europäischen Neustart plädieren, aus meiner Sicht auch ganz richtig. Die Europäische Kommission hat ja 5 Strategiemöglichkeiten identifiziert, von der eine mir sehr sympathisch ist. Das ist im Prinzip das Modell zu sagen, es muss nicht immer alles einstimmig in der Europäischen Union sein. Wir merken ja, dass es Gruppen gibt bei der Migrationspolitik, beispielsweise die sogenannten Visegrad-Staaten. Es kann aber auch positive Gruppen geben. Was wäre, wenn Macron und Deutschland, also Frankreich und Deutschland, sich zusammenfinden und sagen, ja, wir schreiten voran bei bestimmten sozialpolitischen Maßnahmen. Und diese Gruppe der Willigen quasi, das kann man im Rahmen der Europäischen Union durchaus machen. Ich glaube, dass das sinnvoll wäre. Es muss Gruppen geben, die auch ein paar Schritte nach vorne gehen, ohne von Bedenkenträgern zurückgehalten zu werden. Und ich glaube, dass das durchaus ein Instrument ist, mit dem wir der Europäischen Union auch mehr von ihrer Schlagkraft zurückgeben. Ich sage aber auch, bei aller Kritik, die ich eben auch an bestimmten europapolitischen Entwicklungen habe, es gibt nichts Besseres als diese Europäische Union. Das ist, obwohl es ein Wirtschaftsmodell als Wirtschaftsunion geplant war, ist es trotzdem auch eine Friedenskonstante in Europa. Und insofern gibt es zur Europäischen Union aus meiner Sicht keine Alternative, wenn sie nationalstaatlich gedacht wird. Die einzige Alternative zur Europäischen Union ist eine, die noch weitergeht. Und das wäre sowas zum Beispiel wie die Vereinigten Staaten von Europa.
Müsste nicht aus Ihrer Sicht die linke Idee, die Sie beschreiben, müsste es auch nicht eine Linke geben, die erwachsen wird? Sie haben ja selber davon gesprochen, dass die Linke erwachsen werden muss. Da reden Sie von Ihrer Partei, die Linke, aber auch die Europäische Linke. Denn es gibt ja auch die Tendenz und nationale Bestrebungen, protektionistische Bestrebungen der Linken. Das würde sich dann nicht unbedingt nationalsozialistisch nennen, aber eben national. Und das ist ja auch eine Tendenz in der Linken, auch in der deutschen Linken. Ist diese Einigung in sich der europäischen Linken und vielleicht auch erstmal als allererstes der deutschen Linken?
Die Linke gibt es ja nicht in der Form. Also es gibt dankenswerterweise die Partei Die Linke, in der ich gerne Mitglied bin. Aber Die Linke selbst ist nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit sehr plural aufgestellt. Und da gibt es eben, um das mal in so Bilder zu bringen, eben eine großstädtisch also sehr stark liberal mit Grundeinkommen etc. und migrationsfreundlich ausgerichtete Linke. Es gibt aber auch eine sehr traditionelle Linke, die eben an gewerkschaftlichen Positionen stark orientiert ist, die den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit in den Mittelpunkt stellt. Und es gab auch immer eine Linke, die, sagen wir mal, eher eben auf nationalstaatliche Orientierung und Sicherheiten gesetzt hat. Das Problem ist, dass das so schlecht zueinander kommt, weil die Linke eben ganz oft einfacher sich auseinander dividieren lässt und sich auch selber gerne auseinander dividiert und auch über das gesamte 20. Jahrhundert eine unselige Tradition der Spaltung entwickelt hat, statt ihre Kraft eben in der Verbindung, auch in den Kompromissen, auch in den übergreifenden Theorieansätzen und daraus eine Stärke zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die Linke hat. Und wenn jemand wie Yanis Varoufakis, der frühere griechische Finanzminister, in Deutschland für ein Bündnis linker Parteien kandidiert, das aber neben der Europäischen Linkspartei steht, dann heißt das nicht aus meiner Sicht, dass man nicht zusammenarbeiten kann. Man soll das sogar tun. Aber es zeigt eben, dass die Linke immer noch eine große Neigung dazu hat, aus meiner Sicht manchmal eine fatalerweise zu große Neigung, auf ideologische Reinheit zu achten, statt eben sich auch in der Vielfalt zu streiten wie die Kesselflicker, aber aus der Vielfalt auch eine Stärke zu ziehen. In meiner eigenen Partei ist das eben auch ein Konflikt zwischen Sarah Wagenknecht auf der einen Seite und dem Reformflügel, dem ich angehöre, auf der anderen Seite eben auch zu sehen. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir mehr Diskussionen auch gemeinsam führen und glaube aber, dass uns dies auch durchaus gelingen kann, wie auch die letzten Monate ja auch gezeigt haben.
Die Grundlage unseres Zusammenlebens ist das Wirtschaftssystem, würde ich mal sagen. Und dann setzt sich noch was anderes drauf, Rechtsstaat, Demokratie und aber die Grundlage scheint die Wirtschaft zu sein und die Frage, die große Frage, in welchem Wirtschaftssystem wir uns befinden, ist es eine Marktwirtschaft, nennt die sich sozial, und Sie haben ja am Wochenende sicher Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gelesen, oder? Und da war ein schöner Artikel über Baerbock und Habeck, also das sind die Grünen, die grüne Spitze, und die mögen Ludwig Erhard, zumindest legt das der Artikel nahe, Ludwig Erhard für Grün, und Sarah Wagenknecht erscheint ja auch Ludwig Erhard zu verehren und die soziale Marktwirtschaft. Können Sie mit dem Begriff Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft was anfangen als Wirtschaftssystem, oder ist das eine Nebelkerze?
Nö, es ist überhaupt keine Nebelkerze, weil die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft besteht ja darin, dass in dem klassischen Konflikt zwischen denjenigen, die die Eigentümer der Unternehmen sind und damit Profit erwirtschaften wollen, und diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und lohnabhängig Beschäftigte sind, dass dieser Konflikt, der naturgemäß eben in unseren Schulbüchern zwischen einem Zylinder auf der anderen Seite und einem Schraubenschlüssel auf der anderen Seite dargestellt wird, dass der ausgehandelt werden muss, dass der eingehegt werden muss. Und das Problem der sozialen Marktwirtschaft war, dass im neoliberalen letzten 30, fast 40 Jahren es eben eine Schieflage nur zur Seite der Wirtschaft gegeben hat und die Arbeitnehmerseite, die gewerkschaftliche Seite aus dem Blick verloren wurde. Und die Finanzkrise 2008, 2009 hat ja gezeigt, wohin das führt. Auch die Nichtregulierung von beispielsweise Wohnungsmärkten zeigt, dass auf der einen Seite die Wohnungen immer knapper werden, die Profite aus den Wohnungen immer größer, und wir heute dafür kämpfen, dass man nicht mehr als ein Drittel seines Gehalts für eine Wohnung als Miete ausgibt. Das ist irre. Und insofern ist der Rückbegriff auf Ludwig Erhard natürlich immer ein geschickter, weil er mit dem Wirtschaftswunder verbunden wird. Aber wenn Annalena Baerbock und Kollege Habeck und Sarah Wagenknecht sich an dieser Stelle einig sind und das wahrscheinlich sogar mit Andrea Nahles, Olaf Scholz und Sigmar Gabriel, dann zeigt das doch, dass unsere Möglichkeiten als rot-rot-grüne Partei, nicht zuletzt auch auf Bundesebene, endlich mal zusammenzukommen und zu einer Re-Regulierung völlig entfesselter Marktwirtschaft zu kommen und eine soziale Marktwirtschaft wieder zu rekonfigurieren, dass das eine ganz gute Ausgangslage ist.
Benjamin Emanuel Hoff hat die Kurve gekriegt und es ist sogar zu Rot-Rot-Grün gekommen und hat das alles positiv umgemünzt. Das ist ja auch ein schönes Talent, wie ich finde. Und wir bleiben natürlich bei Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich kann mir vorstellen, wenn Bodo Ramelow den Artikel liest, der Wessi aus Thüringen, hat er sicher schon gelesen, dann liest er den ersten Teil und denkt, oh ja, schön. Und dann am Ende tickt er richtig aus, weil die Redakteurin nochmal richtig ausgeteilt hat. Das heißt, Bodo Ramelow kann ja austeilen, kann er auch einstecken, so im Streit, kann er sowas aushalten, so ein Artikel der Wessi aus Thüringen, der ja ganz positiv beginnt, oder?
Naja, also ich glaube, dass es ein Irrtum von manchen politischen Akteuren ist, zu denen mein Ministerpräsident Bodo Ramelow nicht gehört, zu glauben, dass die Presse immer nur wohlwollend schreiben muss. Es gehört eben dazu, dass man von der Presse kritisiert wird, weil für Journalistinnen und Journalisten, ich meine, wem sage ich das, sind Nachrichten auch was Interessantes. Ich finde, dass die Beschreibung der Wessi aus Thüringen eine schöne Überschrift ist, weil es eben auch zeigt, dass im 30. Jahr der friedlichen Revolution hier jemand auf der einen Seite aus dem Westen in den Osten gekommen ist, in den sehr frühen 90er Jahren, die gesamten Wende, Nachwende, Probleme, die Deindustrialisierung etc. miterlebt hat, dann in die Politik gegangen ist, als Gewerkschafter in die Politik gegangen ist und immer aus dieser Haltung heraus Politik entwickelt, das, was mir widerfahren ist an Schlechtem, das will ich, dass andere Leute das nicht machen müssen, aber das, was ich an Gutem erlebt habe, davon sollen auch andere profitieren. Und das, finde ich, hat die Lydia Rosenfelder in dem Sonntagszeitungsartikel von gestern, finde ich, ziemlich zutreffend dargestellt, aber dass einen die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, also kurz die konservative FAZ als Linken jetzt nicht lieben muss, das liegt in der Natur der Sache. Und insofern ist Bodo Ramelow Profi genug, davon auszugehen, dass wenn die FAZ ihn ausschließlich loben würde, die Probleme wahrscheinlich größer werden, als wenn es eine ausgewogene Mischung gibt.
Jetzt verstehe ich das alles da. Sie werden auch zitiert und mit der Gönnen-Können-Geste, dass Bodo Ramelow die Geste hat, des Gönnen-Könnens, also das, den Gegner oder den Kontrahenten zu umarmen. Und was meinen Sie mit Gönnen-Können?
Gönnen können ist das Grundprinzip unserer rot-rot-grünen Zusammenarbeit. Es gab früher immer die Debatte, wer in einer Koalition Koch und Kellner ist. Das heißt, wer hat was zu sagen. Bei der CDU war es ja so, als die hier früher mal regierte, dass die immer davon ausging, sie hat eigentlich so eine Macht, dass sie alleine regieren muss. Und deshalb waren Koalitionen immer ein Betriebsunfall und deshalb musste der kleine Koalitionspartner so niedergehalten werden, dass man danach wieder alleine regieren kann und den nicht mehr braucht.
Kurz zu dem Bild, weil ich das Koch oder Kellner, wer ist denn nur der Chef
bei Koch? Das habe ich ehrlich gesagt nie rausgefunden.
Weil der Kellner kann dem Kochs Leben zur Hölle machen und wenn der Koch Scheiße also baut, ja, dann muss der Kellner das ausbaden.
Bilder in politischen Zusammenhängen sind manchmal schwierig, aber im Kern sagt das Gönnen können etwas aus. Das Gönnen können ist das Gegenteil von ich will über den anderen bestimmen. Wir sind drei Koalitionspartner und die sind aus gutem Grund unterschiedlich. SPD und Linke sind aus manchen Gründen nicht in einer Partei. Ob sich das irgendwann mal ändert, will man nicht ausschließen. Ich habe da durchaus eine Sympathie dafür, dass die auch mal wieder zusammengehen. Aber die Grünen sind eben auch...
Einheitspartei.
Das ist das Gegenteil einer Einheitspartei, sondern das ist das, was ich als plurale Linke bezeichnete. Ach so. Aber die Grünen sind eben durchaus auch eine eigenständige Partei, die manche Wurzeln, die Linke und SPD miteinander haben und warum sie sich auch in so herzlicher Abgeneigtheit manchmal zugetan sind, eben nicht teilen müssen. Aber jeder dieser drei Partner erfüllt in dieser Koalition auch bezogen auf bestimmte Milieus, auf bestimmte Themen eine eigene Funktion. Und das zur Stärke zu machen und den anderen beiden Koalitionspartnern jeweils auch einen Erfolg zu gönnen und dadurch gestärkt rauszugehen und zu zeigen, dass man sich bei aller Unterschiedlichkeit im politischen Prozess auch einig sein kann, auch in der Unterschiedlichkeit einig sein kann. Das ist das, was wir seit mehr als 4 Jahren in Thüringen praktizieren und was, glaube ich, auch die Stabilität dieser Regierung ausmacht, die ja auch mal gestritten hat, die auch Konflikte hatte oder eine Entscheidung zu treffen hatte, wie beispielsweise ein Projekt wie die Gebietsreform aufzugeben, die Kreisgebietsreform, aber daraus eben nicht als Verlierer hervorgegangen ist, eben sondern auch gestärkt, weil man gemeinsam eine Entscheidung getroffen hat. Das ist gönnen können und genau mit dem Konzept treten wir eben nochmal an und hoffe ich auch, dass wir im Herbst am 27. Oktober bei der Landtagswahl nochmal ein Mandat für weitere 5 Jahre
kriegen. Ich wollte das Thema noch ein bisschen rausschieben, aber mache ich ja auch. Ja, gibt es den Schreisalon, Streitsalon. Also die Lydia Rosenfelder hat am Wochenende in der FAS geschrieben, es gäbe einen Streitsalon. Gibt es den wirklich?
Was wir schaffen, sind Räume, in denen wir uns tatsächlich streiten können.
Heißt der Streitsalon?
Nein, der heißt, das ist ein Begriff, der jetzt geprägt ist. Von nun an haben wir natürlich einen. Aber die Zeiten, als es in der Staatskanzlei Schreisalons gegeben hat, sind vorbei. Wir streiten uns, weil wir natürlich auch in dieser Staatskanzlei sehr unterschiedlich sind. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein völlig anderes Parteibuch oder keins als Bodo Ramelow, ich oder die vormalige Staatssekretärin Babette Winter von der SPD. Und insofern gibt es viele Möglichkeiten zu diskutieren, sich auch mal zu streiten, aber am Ende gibt es ein gemeinsames Ergebnis. Und das ist doch das, was Bürgerinnen und Bürger auch wollen, weil die wollen auf der einen Seite, dass Parteien unterschiedlich sind, dass man auch die Unterschiede erkennen kann. Die wollen nicht immer, dass alle das Gleiche erzählen. Und gleichzeitig hassen sie diesen sinnlosen Streit, der mit dem Begriff Parteiengezänk. Also sich nur zu streiten, damit man zeigt, dass man sich nicht einig werden kann oder dass man am Ende was gewonnen hat, diese Inszenierung. Und die brauchen wir in unserer Koalition nicht und das, glaube ich, macht den Wert auch dieser rot-rot-grünen Zusammenarbeit aus.
Ist das ein Teil von Framing auch, dass, wenn sich das so festsetzt, also der zum Beispiel diese ganze Steuergeschichte, die Steuerkrake, der Staat, der mir das Steuer aus den Rippen leiert oder das Parteiengezänk, dass sich so eine Worte festsetzen und dass es auch wichtig ist, welche Worte wir wählen?
Es ist natürlich ist es total wichtig, welche Worte wir wählen, aber wir wählen ja auch deshalb ganz bewusst Worte, weil wir natürlich auch bestimmte Begriffe festsetzen wollen. Also zum Lieblingsbild neoliberaler Staatskritiker gehört eben das Prokrustesbett des Staates, also griechische Mythologie, derjenige, der seine Besucher immer damit quälte, indem er sie in ein zu kleines Bett steckte, und das ist eins der Lieblingsbilder. Die Bild-Zeitung schafft es immer wieder, politische Themen in eine Überschrift zu packen. Steuern runter, dann wird Deutschland munter, war mal ein so ein Lieblingsbegriff. Aber natürlich gibt es auch bei jeder guten Demonstration der Slogan, der am besten läuft, hält sich halt fest. Und Dieselfilter statt Uploadfilter ist ja beispielsweise vom vergangenen Wochenende eben ein sehr guter Slogan gewesen, der übrigens auch zeigte, dass tausende Schülerinnen und Schüler am vergangenen Wochenende auf der Straße waren und demonstrierten. Und zwar, obwohl sie keine Schule hatten. Und insofern, Mike Moring, der CDU-Fraktionsvorsitzende, ist ja jetzt auch endlich mal wieder aufgewacht und musste sich jetzt, nachdem das schon seit 3 Wochen durch die Presse läuft, jetzt auch mal zu Wort melden und sagen, Schülerinnen und Schüler sollen nicht während der Unterrichtszeit demonstrieren. Das quasi an dem Wochenende zu machen, wo tausende Schülerinnen und Schüler an ihrem freien Tag demonstrierten, zeigt, wie aberwitzig dieses Schülerinnen- und Schülerbashing ist. Normalerweise rufen wir Jugendliche dazu auf, sich politisch zu engagieren, und jetzt sagen wir ihnen, haltet die Klappe, setzt euch auf den Hosenboden und dann, wenn die Schule aus ist, dürft ihr euch mal wieder zu Wort melden. Also das ist so offensichtlich widersprüchlich, dass ich jede Schülerin und jeden Schüler verstehen kann, der sagt, wisst ihr was, ihr geht mir einfach auf den Keks mit eurer Haltung. Mhm.
Wie hart wünschen Sie sich den Landtagswahlkampf? Das ist ja so eine Geschichte, also wir haben über Framing gesprochen, über klare Aussagen, über harte Ansagen. Wie hart wünschen Sie, wie hart darf er sein? Also naja, nehmen Sie dann auf die, zum Beispiel Rücksicht auf, sagen, auf die Erkrankung von Mike Moring, oder sagen Sie, nö, muss man alles sportlich sehen, wir trennen das und wir gehen aber richtig zur Sache. Wie hart sollte der Wahlkampf sein?
Ich finde, wir sollten in diesem Wahlkampf natürlich hart in der Sache diskutieren. Es gibt 3 Dinge, die ich gern vermeiden würde. Das erste, persönliche Beleidigung. Dazu gehört eben auch, unter die Gürtellinie zu gehen, den politischen Kontrahenten als jemanden darzustellen, der also mit ehrenrührigen Vorwürfen zu belegen. Das zweite, Fakten müssen Fakten bleiben. Und jeder, der eine Behauptung im Wahlkampf aufstellt, muss diese Behauptung auch beweisen können. Und ich wünsche mir von allen Beobachterinnen und Beobachtern des Wahlkampfes, dass sie die Aussagen von allen, von uns, die derzeit die Landesregierung, die Koalition stellen, von der Opposition unter die Lupe nehmen. Und wenn wir an irgendeiner Stelle eine Tatsache behaupten, die durch Fakten nicht gestützt ist, dann muss es offengelegt werden. Und das Dritte, ich möchte nicht, dass jemand, der eine andere Haltung hat als ich, nur weil er eine andere Haltung hat, sagt Fake News. Ich würde gerne, dass man erstmal davon ausgeht, dass jede Position, die jemand anders vertritt, eine zumindest legitime politische Äußerung in einem demokratischen Parteienspektrum ist und auch geäußert werden darf. Und da muss ich mich in der Sache damit auseinandersetzen. Aber es geht nicht, dass ich mich einer Debatte verweigere, indem ich sage, Fake News, darüber rede ich nicht. Das sind die 3 Wünsche, die ich an diesem Wahlkampf habe. Eigentlich Selbstverständlichkeiten und irre, dass wir da heute darüber reden müssen, dass man sich das wünscht.
Das klingt ja nach einem kulturvollen Umgang miteinander, nach einer zivilisatorischen Streitkultur, die es ja eigentlich geben sollte, aber ist die in Schutt und Asche oder ist sie verschütt, oder also
ich neige nicht zu solchen Pessimismen. Ich bin ja demokratischer Sozialist, insofern muss ich ja normativ optimistisch sein, weil sonst könnte ich das Leben ja nicht gut aushalten. Ich glaube, dass wir vielleicht so ein bisschen verlernt haben, gut miteinander zu diskutieren. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht auch wieder erlernen können. Die Geschichte wiederholt sich ja nicht einfach nur so, und sie ist auch keine Einbahnstraße, sondern wir können das gestalten, und wenn wir bestimmte Regeln selbst befolgen, dann können wir zeigen, wie bestimmte Debatten gehen. Wir haben jahrelang angenommen, dass es nur noch eine sinkende Wahlbeteiligung gibt. Bei den letzten Landtagswahlen gab es jeweils eine deutlich gestiegene Wahlbeteiligung. Eine gute Sache. Es wäre nur schön, wenn diejenigen, die sich entscheiden, zur Wahl zu gehen, eben nicht nur das tun, um Parteien zu wählen, mit denen man vor allem einen Protest gegen all denjenigen, die man aus meiner Sicht fälschlicherweise als neoliberalen Einheitsbrei, Altparteien oder sonst wie denunziert.
Wenn Sie angesprochen werden, werden Sie dann mit Benjamin Emanuel, also die Leute, die Sie mit Vornamen ansprechen, Benjamin Emanuel oder Benjamin, oder wie ist eigentlich Ihr Rufname?
Also mein Rufname ist Benjamin Emanuel. Die meisten Leute nennen mich Benjamin. Meine Freunde nennen mich Benny. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge dazu.
Egal. Ich sage jetzt mal, Herr Hoff, können Sie mir helfen?
Damit kann ich leben.
Ich werde diskriminiert häufiger. Ich werde diskriminiert ob meiner Herkunft. Ich bin in Gera geboren und bin erst vor kurzem, 88, hier nach Erfurt gekommen. Werde doch noch manchmal wie ein Fremder behandelt und Menschen machen sich lustig, weil ich aus Gera komme.
Das kann ich jetzt anhand der Stadt Gera überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, und warum ich das anspreche? Dann wird jetzt 100 Jahre Bauhaus, wird gesprochen. Ja, da wird lamentiert und die Weimarer machen sich groß und die Erfurter auch. Ja, wir haben ja viel mehr Bauhaus als die Weimarer. Jetzt war ich letztens in Gera, ein wunderbares Theater übrigens, kennen Sie ja, Triadisches Ballett, ganz toll, und habe mir diese Bauhaushäuser angeschaut. Die in Gera haben ja viel mehr. Und da war ich wirklich begeistert. Ich konnte auch verstehen, dass mit Gera was nicht stimmt, weil ich auch mit denen, die aus Gera kommen. Aber Gera ist doch eigentlich unterschätzt, kulturell, politisch und ja, also mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Gera ist so ein typisches Beispiel für eine Stadt, die nach 1989 und in den letzten 30 Jahren, mir fällt kein anderer Begriff ein, als akkumulierte Enttäuschungserfahrungen erlebt hat. Die Leute sind alle älter geworden, eine ganze Generation ist weggezogen. Man war mal Bezirksstadt, ist es jetzt nicht mehr. Dann hatte man super tolle Neubauwohnungen. Heute stellt man fest, dass eigentlich der Innenstadtkern nicht mehr so ist, wie er war. Man ist vom Verkehr lange Zeit abgehängt gewesen, etc. etc. Viele Beispiele lassen sich so. Und dann gab es so eine Stimmung in der Stadt. Und ich spreche ganz bewusst in der Vergangenheit. Form gab es so eine Stimmung in der Stadt, für Gera tut niemand mehr was, jetzt muss endlich mal sich wieder jemand um Gera kümmern. Und ich habe aber das Gefühl, dass es seit fast einem Jahr schon sich in der Stadt was ändert. Dazu hat auch beigetragen, dass es bei der Oberbürgermeisterwahl das erste Mal ein Parteiloser, der Julian von Arp, Oberbürgermeister geworden ist. Und der ist angetreten mit so einem Anspruch, wir haben nichts zu verlieren. Wir können eigentlich nur uns wie Münchhausen, aber ohne zu schwindeln, an den eigenen Haaren aus dem Schopf ziehen. Und je mehr wir das machen, umso mehr wird uns schon geholfen werden dabei. Aber wir müssen selber Ideen haben. Wir können nicht immer nur nach draußen zeigen und sagen, irgendwo da ist der Schuldige. Jetzt hat die Stadt sich als Kulturhauptstadt beworben. Und zwar mit so, also europäische Kulturhauptstadt 2025 mit so einem Anspruch, mein Gott, wir geben einfach die Bewerbung ab. Wir reißen da was. Aber ob wir es werden, ist uns egal, weil es gar nicht nur um die Kulturhauptstadt 2025 geht, sondern wir wollen ein Kulturentwicklungskonzept bis 2030 machen. Und 2025, so in der Mitte dazwischen irgendwie, wäre diese Kulturhauptstadt. Wenn uns das gelingt, ist es super. Aber die Kulturentwicklungsstrategie und eine kulturgetriebene Stadtentwicklung machen wir trotzdem. Die wollen die Wohnungsbaugesellschaft wieder zurück erwerben mit dem Land und kümmern sich darum. Da gab es jetzt eine ganz knappe Mehrheit im Stadtrat. Aber die gehen mutige Schritte und sagen, ja, wir sind irgendwie immer noch statistisch überschuldet, aber wir machen das Beste aus der Situation. Und wir schauen in die Zukunft, ohne immer nur alles, was wir in der Zukunft tun wollen, mit der Zeit von vor 1989 zu messen. Und ich finde, insofern, Gera ist der, also wenn man sowas wie den Aufsteiger des Jahres machen würde, dann ist, glaube ich, Gera der Aufsteiger des Jahres 2018 in Thüringen und ist ziemlich gut ins Jahr 2019 gestartet.
Jetzt ist mir mein arrogantes Hauptstadtlächeln vergangen, weil ich ja auch schon, habe ja auch schon diese leichte Arroganz, weil ich schon länger in Erfurt wohne und so, und dann so habe ich gelächelt natürlich über die Bewerbung und so, aber das schlägt dann am Ende trotzdem mein Herz. Bauhaus ist ein schönes Thema. Ich war im Haus des Volkes in Probstzeller, ein vergessener Ort, wo ich mich gefragt habe, was ist die letzten 20 Jahre da passiert? Warum haben wir Spaßbäder gefördert, CD-Fabriken und alle Dinge, und das Ding ist beinahe verfallen, nur durch eine private Initiative. Das Bauhaus als Kulturgut, ist das in den letzten Jahrzehnten einfach vergessen worden, oder warum hat das so lange gedauert? Was glauben Sie?
Ich würde eine andere Einschätzung haben als Sie. Wir haben eine Unmenge an Kulturdenkmälern. Dazu gehören eben unsere klassischen Schlösser und Burgen. Wir haben aber auch Kulturdenkmäler wie Industriekultur, wir haben die Bauhausdenkmäler und wir haben mittlerweile Baudenkmäler, die aus der DDR-Zeit stammen.
Das sind auch schon Denkmäler.
Dazu hast du beispielsweise den Kulturpalast unter Wellenborn, ein wunderbares Gebäude bei Saalfeld, weil das eben zu diesem Stahlwerk als Kulturhaus gehörte. Aber du hast eben auch Probstzeller beispielsweise, du hast den Milchhof in Arnstadt, der übrigens wunderbar sich entwickelt und von Erfurt aus ja quasi ein Katzensprung ist, auch ein interessantes Programm jetzt während des Bauhausjubiläums macht. Und insofern wollen wir alle diese Kulturdenkmäler stützen, erhalten, entwickeln etc. Aber wir sind in Thüringen anders als manches westdeutsche Bundesland damit konfrontiert, dass unsere Kommunen durchschnittlich schwächer finanziell ausgestattet sind als viele westdeutsche Kommunen. Natürlich auch im Vergleich zu dem unglaublichen kulturellen Erbe, was wir eben als kulturelle Wiege Deutschlands in Thüringen haben.
Kulturelle Wiege Deutschlands?
Ja, sage ich mit selbstbewusst. Wer verstehen will, wie unsere deutsche Kultur sich entwickelt hat, der wird, glaube ich, am stärksten auch in Thüringen fündig. Reformation, Bauhaus, Barock, Renaissance, all das findest du hier in Thüringen. Nicht zuletzt auch die zeitgenössische Kunst hat hier eine starke Positionierung. Und insofern, glaube ich, ist Thüringen schon der verdichtete deutsche Kulturraum. Aber lassen Sie mich noch.
Ich muss erst mal hinsetzen. Das muss ich erst mal setzen lassen. Da kommt da so ein junger Typ aus Berlin und sagt, dass wir die kulturelle Wiege, also wir, was ist es ja eine
wir
Frage?
Thüringer, Identität, sagen, wir können das alle mit Selbstbewusstsein sagen.
Selbstverständlich.
Aber lassen Sie mich noch einen Satz sagen. 2009, als wir 90 Jahre Bauhausjubiläum begangen haben in Deutschland, hat Thüringen damit begonnen, quasi so eine Art Kartografie der Bauhausorte zu machen. Darauf setzen wir jetzt auf, 10 Jahre später, mit der Grand Tour der Moderne, indem wir alle diese Orte eben zeigen, bespielen etc. Aber wir müssen eben in Bezugnahme auf unsere finanziell im Vergleich zu bundesdeutschen Kommunen doch schwächeren Thüringer Kommunen und vor dem Hintergrund, dass uns eben auch unternehmensbezogene Stiftungen mit ihrem privaten Kapital vielfach fehlen, die in Westdeutschland über viele Jahre in diese Kulturdenkmäler schon investiert haben. Und wir müssen eben auch eins sagen, also ohne dass ich jetzt die DDR schlecht reden will, aber Bundesdeutschland, also die alten Bundesländer, hat uns bezogen auf den Schutz von Kulturdenkmälern und beim Denkmalschutz, bei den Investitionen, eben auch 40 Jahre etwas voraus. Und das müssen wir nachholen. Und wir haben in den letzten 30 Jahren relativ viel gemacht. Allein für die 31 Objekte der Stiftung Schlösser und Gärten in Thüringen haben wir 230 Millionen Euro investiert. Aber das ist bezogen auf alle unsere Kulturdenkmäler immer noch eine vergleichsweise kleine Summe.
Also 30 Jahre ist doch eine kurze Zeit letztlich.
Wir schauen uns an und stellen fest, wir vergessen ja mittlerweile gerne mal so ein Jahrzehnt, wenn wir so zurückblicken. Aber 30 Jahre sind aus unserer Perspektive doch eine kurze Zeit, auch wenn viele unserer Hörerinnen und Hörer das möglicherweise etwas anders sehen, weil sie die 30 noch lange nicht erreicht haben.
Das hoffe ich auch. Die Fläche, also wir haben ja gesprochen über kulturelle Flächendenkmal Thüringen. Jetzt gab es ja den großen Streit, dass die Hallenser gesagt haben, muss eigentlich in die Ballungsgebiete, in die Leuchttürme stecken und nicht so sehr in die Fläche gehen. Das ist ja in Thüringen eigentlich gar nicht möglich, oder? Muss das sein, dass die ländlichen Räume bedacht werden, oder ist es eine eigenartige Diskussion in Thüringen?
Es ist eine uralte Diskussion der Raum- und Stadtentwicklungsforschung, dass gesagt wird, ich muss quasi immer in die Wachstumskerne investieren und wenn die gut ausgestattet sind, dann strahlen die ins weitere Umland aus.
Ist das so?
Naja, das lässt sich am Beispiel Berlin schon zeigen. Das lässt sich auch an bestimmten hochverdichteten Metropolenräumen zeigen. Aber das ist natürlich eine Strategie, die für Flächenländer wie Schleswig-Holstein oder auch, also weil du kannst auch nicht Schleswig-Holstein nur von Hamburg aus denken und die Küste da oder Niedersachsen nur von Hannover und Hamburg aus denken und du vergisst das gesamte Nordseegebiet drumherum. Und so geht's eben auch in Thüringen nicht. Natürlich ist der Metropolenraum Leipzig für uns wichtig. Aber die Ausstrahlungskraft des Metropolenraum Leipzig schon allein in das Altenburger Land ist doch bisher vergleichsweise begrenzt gewesen. Und auch der Metropolenraum Nürnberg ist für uns ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Deshalb sind ja Hildburghausen und Sonneberg als Landkreise da auch mit drin. Aber die Ausstrahlung auf unsere Landkreise ist doch, wie gesagt, etwas geringer. Und insofern kann man sich im Elfenbeinturm einer Universität oder eines Forschungsinstituts durchaus gerne mal sowas ausdenken, dass man sagt, es sollen nur die Wachstumskerne gefördert werden, weil das ein effizienter Mitteleinsatz ist. Aber du kannst die gleichwertigen Lebensverhältnisse, auch sowas wie Solidarität im Bundesgebiet, nicht nur im Effizienz von Mitteleinsatz messen, sondern du musst dort ansetzen, wo die Mittel gebraucht werden. Und wir erproben im ländlichen Raum viele Dinge, die später mal für andere Regionen Relevanz haben. Und du kannst den ländlichen Raum, und das ist eben der absolut überwiegende Teil Thürings, nicht einfach abhängen und sagen, sorry, ihr kriegt nichts mehr, weil es nicht effizienter Mitteleinsatz. Das ist neoliberale Denke, und ich dachte schon, dass man da drüber weg sei. Aber im IWH Halle vielleicht noch nicht.
Oh, nicht gegen Halle, ist ja auch eine nette Stadt.
Man muss ja auch nicht die Stadt mit dem Institut gleichsetzen.
Ja, das finde ich auch. Europa, Thüringen und die Wahlen, ein Thema, die Europawahlen, die sind ein bisschen, nicht mal ein bisschen hin, die sind ja bald, die Wahlen für das Thüringer Parlament, eigentlich ja auch schon bald. Der Wahlkampf scheint eröffnet zu sein, oder haben Sie das Gefühl, dass es noch alles im Vorgeplänkel ist?
Naja, ich glaube, es wird einen kurzen, heftigen Wahlkampf geben, der insbesondere nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, die am 1. September sind, dann in die ganz heiße Phase gehen wird. Das heißt, vom Anfang September bis Ende Oktober, das wird so die heißeste Wahlkampfphase sein. Vorher haben wir Sommerferien, das ist auch in Ordnung. Leute sollen eben auch, wer viel arbeitet, und das tun die Thüringerinnen und Thüringer ja immer noch im Bundesvergleich auch mehr als in anderen Teilen unserer Republik, und wir haben vor kurzem erst den Equal Pay Day gehabt. Das heißt, die Frauen in Thüringen arbeiten ja fast das erste Quartal im Kern für lau, weil das Gehalt ja niedriger ist als bei den Männern, und insofern ist der Urlaub auch völlig verdient, aber danach werden wir in den heftigen Wahlkampf gehen, und dann geht's auch um einen Wahlkampf, in dem wir nicht zuletzt dafür Sorge tragen, dass die Gehälter von Frauen höher werden, dass wir in Thüringen insgesamt aus dieser Niedriglohnspirale rauskommen und mehr Gerechtigkeit.
Aber kann das Landespolitik leisten?
Ja, wir können Rahmenbedingungen dafür setzen, können auch selbst bei den öffentlich Beschäftigten, aber auch bei denjenigen Institutionen, die wir mitfinanzieren, dafür Sorge tragen, dass Tarifverträge eingehalten werden. Bei der Theaterfinanzierung ist das genau mein Thema. Wir wollen, dass unsere Theater wieder in den Flächentarifvertrag zurückkehren. Das heißt, wir müssen auch die öffentliche Finanzierung, Land, aber vor allem auch die kommunale Seite entsprechend anpassen. Und dass eine Stadt wie Saalfeld, die ist ja nun echt noch auch ziemlich klein, und ein Landkreis wie Saalfeld, Rudolstadt, jetzt jeweils 100.000 Euro in die Hand nehmen, um bei den Tariflöhnen der Beschäftigten obendrauf zu legen, zeigt doch, dass das Thema angekommen ist.
Waren Sie bei der Leipziger Buchmesse?
Ja, ja, und ein Highlight in meinem Jahreskalender.
Ist wirklich so?
Ja, ich liebe es, zumal ich ein eigenes Buch dort auch mit vorgestellt habe. Aber ja, die Thüringer Stände zu besuchen, ist eine schöne Tradition in der vergangenen Jahre jetzt bei mir gewesen.
Ja, ja, Sie haben ein Buch vorgestellt, darüber können wir ja reden. Da geht es ja um Staatsversagen, um Staatswohl. Ich kann mit diesen Begriffen nicht so viel anfangen. Also ich habe einmal, als es um Staatswohl im Rahmen der NSU-Berichterstattung und dem Rechtsterrorismus kam, irgendwann das Thema Staatswohl. Wir können nicht so richtig darüber reden, da ist das Staatswohl gefährdet. Da dachte ich, was ist denn bitte Staatswohl? Was ist aus Ihrer Sicht Staatswohl?
Ich beantworte die Frage mal ein bisschen weniger abstrakt. Mit dem Begriff der Staatswohlgefährdung, und das hat unser Buch gezeigt, dass sich mit parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und der Aufklärungsarbeit parlamentarischer Untersuchungsausschüsse in Geheimdienstthemen, also der NSU-Komplex, aber auch der NSA und der BND-Untersuchungsausschüsse und nicht zuletzt jetzt eben der Breitscheidsplatz-AMRI-Untersuchungsausschuss. Damit setzt sich das Buch auseinander und es beleuchtet, welche Möglichkeiten haben denn die Parlamente, da ernsthaft auch Geheimdienstkontrolle vorzunehmen. Und da haben wir festgestellt, dass mit dem Argument der Staatswohlgefährdung es ganz oft der Fall ist, dass Zeugen, die für so einen Untersuchungsausschuss wichtig sind, die beim Geheimdienst tätig waren, ob das jetzt Verfassungsschutz, BND oder andere sind, ihre Aussagen verweigern, Erinnerungslücken haben, oder dass eben auch zum Beispiel Beschäftigte, die früher mal beim Verfassungsschutz waren, die für die jeweilige Regierung die Ausschussarbeit begleiten und damit natürlich auch einen gewissen normativen Druck ausüben auf diejenigen, die da als Zeugen vorgeladen werden, dass Akten nicht freigegeben werden oder nur geschwärzt. Und das ist ein kritischer Band, der mir auch deshalb wichtig war, weil ich in meiner Funktion als Chef der Staatskanzlei ja auch damit konfrontiert war und auch zu tun hatte, Unterlagen an die unterschiedlichen Untersuchungsausschüsse zum NSU zu geben. 13 Untersuchungsausschüsse haben sich mit dem NSU-Thema befasst. Da merkt man erstmal die Größe dieses NSU-Themas. Wir sprechen ja leider immer noch, Sie haben vorhin vom Framing gesprochen, vom NSU-Trio. Wir wissen, dass es ein viel, viel größeres Netzwerk war, dass es ein Netzwerk von Rechtsterrorismus gab und dass es eben auch das Problem gab und gibt, dass mit V-Leute Unterstützung letztlich auch öffentliches Geld in diese Strukturen geflossen sind. Ich bin sehr dankbar, dass es ein breites Spektrum von Autoren gibt, also Christian Ströbele von den Grünen, aber auch Clemens Binninger, CDU, Obmann im Untersuchungsausschuss NSU, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben mitgeschrieben, aber eben auch Journalisten, die NSU-Untersuchungsausschüsse begleitet haben. Und insofern hoffe ich, dass dieser Sammelband, der beim VSA-Verlag in Hamburg erschienen ist, auch breit gelesen wird und vielleicht auch eine Lücke füllt in der Frage, was können eigentlich Untersuchungsausschüsse und wo haben sie ihre Grenzen?
Rückhaltlose Aufklärung, Fragezeichen, heißt der Band NSU, NSA, BND, Geheimdienste und Untersuchungsausschüsse zwischen Staatsversagen und Staatswohl. Gab es ein Staatsversagen? Was würden Sie, also ohne das Buch jetzt auszuwerten, aber zu sagen, gab es tatsächlich ein Staatsversagen oder ist das auch wieder so ein allgemeiner Begriff, irgendwas einen Stempel aufdrückt?
Ich glaube, dass unser Staat, auch unsere Gesellschaft dort versagt hat, auf jeden Fall, wo Opfern des NSU der Vorwurf gemacht wurde, dass die Aussagen, die sie gemacht haben, dass das letztlich Lügen seien. Und dass die Täter nicht im rechten Milieu zu finden seien, sondern dass es sich irgendwie um migranteninterne Konflikte handelt. Und das heißt, hier hat ein Staat und eine Gesellschaft gezeigt, dass sie nicht fähig, auch nicht willens ist, sich sowas wie Rechtsterrorismus überhaupt vorstellen zu können. Mhm. Und das ist ein ganz offensichtliches staatliches Versagen, weil das kein Einzelfall, weil es kein einzelner Beamter, keine einzelne Beamtin gewesen ist, sondern das war ein strukturelles Problem. Und ansonsten unterbreitet der Sammelband auch Vorschläge, wie wir die Arbeit von Untersuchungsausschüssen erleichtern sollten und können. Und ich glaube, auf diese Debatte können wir gespannt sein. Da freue ich mich auch, wenn sie kommt.
Ja, das Thema Gladio taucht ja immer wieder auf und das konnte aus meinem Kopf, und ich hatte vor einiger Zeit mal mit Bodo Ramelow gesprochen, der erwähnte das auch immer wieder, dass es ein rechtes Netzwerk in Europa gibt und das konnte aus meiner Sicht nicht so richtig ausgeräumt werden. Sind das Gespenster wie Gladio? Können Sie damit was anfangen?
Ich kann mit Gladio was anfangen. Ich glaube, der überwiegende Teil der Hörerinnen und Hörer nicht. Das zeigt auch wieder, welche Generation wir sind.
Ah, Mensch.
Ja, aber wir haben jetzt in Hessen Polizistinnen und Polizisten erlebt, die in ihren, die zum Teil auch in Spezialeinsatzkommandos, beispielsweise in Bayern waren, die rechte, rassistische, antisemitische, zum Teil gewaltverherrlichende Positionen in Chatgruppen miteinander austauschen, Listen führen, sich auf einen Tag der Abrechnung vorbereiten. Das kann einen nicht überraschen angesichts der Tatsache, dass Verschwörungstheorien etc. eben weit verbreitet in unserer Gesellschaft sind. Man darf nicht in den Umkehrschluss verfallen, dass alle Polizistinnen oder Sicherheitskräfte unter einem Generalverdacht stehen. Aber wir müssen uns eben vor allem anschauen, wie es uns gelingt, gerade in den Strukturen des staatlichen Gewaltmonopols dafür Sorge zu tragen, dass so ausgeleuchtet wird, dass solche Strukturen nicht unerkannt bleiben können.
Zum Thema Framing fällt mir ein, Verschwörungstheorie oder die ist ja auch wieder so ein Framing. Ne? Ab wann ist was eine Verschwörungstheorie? Was ist eigentlich eine Verschwörung? Muss man da nicht auch ein bisschen vorsichtig sein? Sehr schnell Menschen, die eine Meinung haben, eine Theorie anhängen, als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, ist das...
Eins meiner Lieblingsbücher ist das Handbuch der Verschwörungstheorien. Ah. Ein sehr lesenswertes Bändchen, das man wirklich mal in die Hand genommen haben sollte. Das Handbuch der Verschwörungstheorien ist wirklich sehr lesenswert. Man lernt viel dazu. Aber ich glaube, dass es eben schon so ist, dass Merkmale von Verschwörungstheorien erkennbar sind. Die lassen sich auch ausklamüsern. Und das ist jetzt tatsächlich der begriffliche Ansatzpunkt, den ich gewählt habe. Aber weil nicht jeder, der einer bestimmten Auffassung anhängt, die gerade ein bisschen skurril klingt, muss dadurch Unrecht haben. Und manches, was verrückt klingt, ist nur deshalb verrückt, weil wir es uns gar nicht vorstellen können. Das heißt aber, dass es nicht passieren kann. Das heißt, das Undenkbare erstmal für möglich zu halten. Ich glaube, das ist eben etwas, das uns auch der NSU-Komplex gezeigt hat und sich also auch den Mut zu haben, etwas anzunehmen, auch dann, wenn es politisch unbequem sein könnte.
Dazu braucht es wahrscheinlich Abstraktionsvermögen, vielleicht auch ein bisschen Humor, um sich selbst mal in Frage zu stellen. Das sind ja alles Fähigkeiten, nehme ich an, die Sie haben. Sie sind ja bekannt für Ihren bösen Humor, mit dem Sie auch manchmal Leute verschrecken. Ist Humor für Sie so eine Hilfestellung, eine Therapieform, eine Strategie oder was ist das für Sie, Ihre Form von Humor?
Also wenn ich jemanden mit meinem Humor verletzt habe, dann tut es mir natürlich leid. Ansonsten halte ich viel von der Devise, Lachen ist gesund. Und manches, was man so erlebt, muss man ironisieren, um es für sich selbst auch überhaupt bearbeitbar zu machen. Wenn ich alles immer nur total ernst nehmen würde, dann kommt man irgendwann in so eine Situation, dass man verbittert wird, vielleicht auch zynisch. Und ich finde, so ein bisschen schwarzer Humor hilft einem manchmal einfach mit einer Situation umzugehen. Und ich glaube, dass die Briten das ja durchaus perfektioniert haben. Aber es hilft auch nicht bei der Problemlösung, wie wir beim Brexit sehen, weil selbst der dunkelste britische Humor hilft über diese Tragödie gerade nicht hinweg.
Jetzt haben Sie den Bogen noch bekommen. Der Humor, es ist ja eine Frage trotzdem, wie die Strategien dann sind. Sie haben also Verletzten ist ja halt das eine, aber dass die anderen Menschen auch den Humor teilen. Wie gehen Sie mit Leuten um, die das nicht teilen, die Sie groß angucken und sagen, meint das jetzt ernst, was will
dann
er? Dann
sage ich meistens, das war ein Scherz, aber ich habe viele Sitzungen erlebt, viele Besprechungen, auch viele kritische Momente. Ich habe ja eine ganze Zeit lang auch Krisenstäbe geleitet, als ich meine anderen Funktionen tätig war, in der ein gemeinsames Lachen eine ganze schwierige Situation entspannt und man danach zu viel besseren Ergebnissen kommt. Mhm. Übrigens eine Erfahrung, die wir auch in der Koalition gemacht haben, wir können oft auch gemeinsam lachen. Und das führt dazu, dass wir auch deshalb in dieser Landesregierung gut zusammenarbeiten.
Über sich selbst lachen, sich selbst auch mal in Frage stellen, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ist das eine gute Strategie?
Ich finde, das ist eine perfekte Strategie. Vor allem, wenn man Minister ist und sich immer wieder sagen muss, auch die Privilegien, die man hat, sind alle nur geborgt. Und auch viele Menschen, die unglaublich nett zu einem sind und zuvorkommend, sind es nicht, weil man selbst so ein wahnsinnig dufter Typ ist, sondern schlicht und einfach, weil man eine geborgte Autorität und Position hat, nämlich die des Ministers. Und dann wird der Tag kommen, an dem man das irgendwann nicht mehr ist, sondern ist man ein ganz normaler Mensch. Und wenn man dann in den Spiegel guckt und mit sich als normalen Menschen nicht mehr umgehen kann, weil man in sich selbst nur den Minister sieht, dann ist man ziemlich arm dran. Und insofern sich immer wieder deutlich zu machen, das ist eine große Ehre, eine solche Aufgabe zu machen, aber sie ist immer zeitlich begrenzt.
Dufter Typ, das habe ich lange nicht mehr gehört. Ist das jetzt unser Abschlussinterview, möglicherweise letztes Interview, weil es der nächsten Legislatur Rot-Rot-Grün nicht mehr geben wird? Was haben Sie persönlich für Pläne? Wollen Sie wir nehmen mal an, dass es für Rot-Rot-Grün nochmal reicht, Bodo Ramelow Ministerpräsident wird und er fragt, Benjamin, Herr Hoff, würden Sie es nochmal machen oder sagen Sie, war eine schöne Zeit in Thüringen, ich gehe jetzt wieder nach Hause?
Nein, es ist ein großartiger Job. Die tollste Arbeit, die ich bisher überhaupt gemacht habe. Und insofern würde ich diese Tätigkeit gern weitermachen. Und wenn der Ministerpräsident mich fragen würde, ob ich nochmal Chef der Staatskanzlei und Kulturminister sein möchte, dann würde ich sagen, ja klar, sehr gerne. Mit dir zusammen als Ministerpräsidenten auf jeden Fall. Weil wir auch lange schon einen Weg gemeinsam gehen, Bodo Ramelow und ich. Ansonsten wird das Leben zeigen, wie es weitergeht. Der von mir sehr geschätzte Staatssekretär Uwe Höhn zitiert immer gerne Beckenbauer mit Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und ich finde, in so einem Wahljahr mit einem offenen Wahlergebnis, aber einer doch, finde ich, spürbaren Tendenz für Rot-Rot-Grün und ihre Fortsetzung, ist das doch eine ganz gute Ausgangslage.
Mit Fußballvergleichen möchte ich nicht enden. Ich möchte irgendwie anders enden. Mit einem schönen, ob einem Lieblingsort in Thüringen im Bauhaus. Da muss man unbedingt hin, das muss man gesehen haben. Also lassen Sie uns bitte schön.
Es gibt derzeit zwei ganz tolle Ausstellungen, die ich empfehlen kann. Das ist zum einen die gerade im Kunstmuseum Ang Arma eröffnete Ausstellung über die Bauhausmädels. Man kann über den Begriff des Ausstellungstitels, der auch ganz bewusst ironisierend gemeint ist, streiten. Aber die Ausstellung ist deshalb toll, weil wir nicht mehr nur über Schlemmer, Bayer, Gropius, Moholy Nudge oder so reden, sondern wir reden über die Frauen am Bauhaus. Und das andere, wir haben in Gotha im Kunstforum ein wirklich ganz toller Ort in Gotha, eine Ausstellung über das Bauhaus und die Typografie des Bauhauses. Und wir lernen, dass das, was wir heute als völlig normale Schrift erkennen, eben auf das Bauhaus zum Teil zurückgeht, aber zum Teil noch viel, viel länger ist, dass auch die Nazis diese Schrifttypen mit instrumentalisiert haben, dass sie auch beispielsweise in den besetzten Gebieten von der Frakturschrift abgekommen sind, nachdem sie gemerkt haben, dass keiner ihre Mitteilungen lesen kann und dann auch auf eine lesbare Schriftart gegangen sind. All das gehört.
Buchenwald ist ja schon, das Tor ist ja das beste Beispiel, oder?
Genau, gehört mit dazu und insofern zwei tolle Ausstellungen. Dann werden wir in ein paar Tagen das Bauhausmuseum in Weimar eröffnen. Dann gibt es erst einen ganz großen Auftrieb und dann müssen da alle hin und sich das anschauen. Und last but not least würde ich aber trotzdem sagen, das nächste Spiel ist immer das Schwerste und das Runde muss ins Eckige.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Benjamin Emanuel Hoff. Er hat mir wehgetan mit dem Abschluss für Europaangelegenheiten, Staatskanzleichef und jetzt haben wir über das jüdische Kulturerbe gar nicht gesprochen.
Laden Sie mich doch einfach wieder ein.
Würden Sie wiederkommen?
Ja, selbstverständlich.
Es waren nur einige Fragen, Kulturerbe und diese ganze Geschichte da in Thüringen. Herr Hoff, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch. Ciao.
Tschüss.